Schöne Anmoderation. Dankeschön. Ich würde heute Morgen gerne eine Predigtreihe beginnen, wo das Ende noch nicht absehbar ist. Seid ihr dabei? Könnt ihr nicht weg, ne? Jetzt momentan. Ich habe mir so gedacht, nach Pfingsten, Start der Gemeinde, wir schauen mal in die Apostelgeschichte, in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht, in die Apostelgeschichte, die Anfänge der Kirche Jesu, der Gemeinde Jesu. Und keine Angst, die Predigtreihe wird immer mal unterbrochen durch Gastsprecher, auch durch unseren Wiesenfest-Gottesdienst und dann auch durch unsere Open-Air-Gottesdienste, da haben wir eine andere Predigtreihe. Also es wird nicht langweilig werden und die Apostelgeschichte ist ja sowieso nicht langweilig. Sie ist spannend von Anfang bis Ende zu sehen, was denn die Gemeinde Jesu so im ersten Jahrhundert ausgemacht hat. Und wie der Heilige Geist gewirkt hat in der frühen Christenheit. Diese Berichterstattung von der Apostelgeschichte, sie umfasst ja so circa 30 Jahre. Ja, von dem Zeitpunkt, wo zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und dann bis zu den letzten Sätzen über den Apostel Paulus in Rom, seinen Aufenthalt in Rom. Circa 30 Jahre ist so dieser Umfang der Apostelgeschichte. Und als Jesus sich verabschiedete von seinen Jüngern, hat er ihnen für mich so drei wesentliche Dinge gesagt, die in Zukunft dann von Bedeutung sein sollten. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das war Ansage. Dann zweitens, ihr werdet meine Zeugen sein, ja, und ihr werdet Kraft empfangen, mit Kraft ausgerüstet werden, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, um diesen Auftrag in dieser Welt auszuführen. So hat sich Jesus verabschiedet und ja, dann standen sie da, die 120 Jünger, und wussten nicht, was kommt auf uns zu. Wussten nicht, wie geht's weiter. Bärbel hat gesprochen von dieser Hoffnung. Jesus hatte auch Hoffnung, wisst ihr das? Er hat seine ganze Hoffnung in diese 120 Leute gesetzt, dass sie den Auftrag weiterführen, den er angefangen hat. Und das ist eine spannende Geschichte. Und der Zeitpunkt konnte eigentlich nicht günstiger sein. In Jerusalem, wo Gott seinen Heiligen Geist sendet, ganz viele Menschen hatten sich zu dem Zeitpunkt in Jerusalem versammelt. Aber zunächst mal möchte ich dich fragen, woran denkst du, wenn du an Kirche Jesu Christi denkst? Was ploppt bei dir da so auf? Wenn wir heute so drüber nachdenken, Kirche Jesu, wir denken doch sofort an ein monumentales Gebäude, oder? An einen Kirchenbau irgendwo. Aber diese Anfänge dieser monumentalen Bauwerke, die liegen eigentlich viel, viel später als die Apostelgeschichte. Erst im 3., 4. Jahrhundert begann man größere Versammlungsräume zu bauen, zu Basilikas nannte man das. Und erst vom 8. bis zum 15. Jahrhundert geschah das, was wir heute so überall herausragend sehen, fast in jeder Stadt und Dorf, eine Kirche. Erst da begann der Kirchenbau. Also vorher muss es irgendwie anders gegangen sein. Und manchmal ist ja für mich so die Frage immer gewesen in meinem Christenleben, kann man denn noch so leben wie die ersten Christen? Und wir denken dann natürlich immer, wenn wir die Apostelgeschichte sehen, immer an die Zeichen und Wunder, an die Highlights. Ja. Aber es gab auch andere Zeiten und das wollen wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Jedenfalls das Pfingstfest, eine Menge Menschen pilgerten zu diesem Fest nach Jerusalem und ihre Herzen waren vorbereitet, sie waren offen für geistliche Dinge. Ja, wenn Menschen damals nach Jerusalem gepilgert sind, auch wegen dieses Pfingstfestes, sie waren offen für geistliche Dinge. Sie waren offen für das Wirken Gottes. Sie hatten eine Hoffnung damit verbunden. Und so waren sie gut vorbereitet, als dann Petrus vom Heiligen Geist erfüllt an diesem Tag seine Botschaft predigte, Erklärung für die Dinge, die geschehen sind, und 3000 Menschen zum Herrn geführt werden. 3000 Menschen an einem Tag, weil sie die Botschaft von Jesus Christus hörten. Sie ließen sich taufen und wurden hinzugetan. So steht es geschrieben. Hinzugetan. Wozu? Hinzugetan. Gemeinde. Zu welcher Gemeinde? Zu welcher Gemeinde? Hm? keine Vereinsgründung, keine beschlussfähige Satzung, keine Mitgliederliste. All das, was für uns so normal erscheint, wenn wir an Gemeinde denken, gab es da ja noch nicht. Sie wurden zunächst einmal dazugetan zu der Gruppe der gläubig gewordenen, die an Jesus Christus gläubig gewordenen. Die Bezeichnung der Bezeichnung als Gemeinde, dieser Begriff war schon unterwegs gewesen. Schon damals, als das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt wurde, da hieß es, die ganze Gemeinde Israel zog aus Ägypten heraus. Und dann später auch die jüdische Gemeinde, die sich in den Synagogen versammelte. Aber als dann Jesus von Gemeinde spricht, spricht er ausdrücklich davon, ich will meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde. Denn die Gemeinde Jesu ist nicht in erster Linie von Formen oder irgendwelchen Namen abhängig. Sie nannte sich noch nicht Gemeinde, aber sie ist vielmehr vom Inhalt abhängig. Und den Inhalt, den erkennen wir schon ganz am Anfang in der Apostelgeschichte. Diese Prioritäten, die sie gesetzt haben, als sie sich versammelt haben, die erste, ja, ich nenne es jetzt mal so, die erste Gemeinde. Diese erste zusammen, von Gott zusammengestellte Gemeinschaft. Wenn wir das uns mal anschauen. Und ich habe den Titel für heute, also sozusagen den Untertitel für diese Predigt gewählt, die vier Säulen der Gemeinde. Und ich lese jetzt ab Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, denn es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, jene nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also alle die diese frohe Botschaft, die Petrus gepredigt hat, angenommen haben, sie ließen sich taufen. Sie ließen sich taufen. Und nach der Taufe wurden die Gläubigen dann zu dieser gerade erst entstehenden Gemeinde hinzugetan. Anscheinend war das ganz normal. Bekehrung, Taufe und Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Eigentlich ganz einfach, wie wir das hier so sehen. Keine Diskussion, ob man das vielleicht auch anders sehen kann, anders handhaben kann, andere Reihenfolge. Nein, hier war Bekehrung und dann die Taufe und dann das Zutun zur Gemeinde. Für die, die sich taufen ließen, für die war klar, sie brechen ihre Brücken zu ihrem alten Leben damit ab. Das ist das Zeichen. Ich breche mein altes Leben ab. Ja, deine Entscheidung, die du vorher, vor der Taufe, schon im Herzen getroffen hast, die machst du öffentlich bekannt. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Taufe. Ja. Und das war für die Apostel anscheinend der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt für die Aufnahme in ihre Gemeinschaft. Und was war nun das Wichtigste, was der Heilige Geist auch gewirkt hatte für diese neue Gemeinschaft? Sie waren ja alle, das müssen wir wissen, sie waren alle mit Heiligen Geist erfüllt. Das lesen wir ausdrücklich. Alle waren mit Heiligen Geist erfüllt, standen unter seiner Inspiration, unter seiner Leitung. Und davon können wir davon ausgehen, dass das, was sie zusammengelebt haben, was ihre Prioritäten waren, was ihnen wichtig war, auch Gott wichtig ist. Immer wieder, wenn es in der Kirchengeschichte geistliche Aufbrüche gegeben hat, ja, dann hat man sich an diesem Vorbild aus der Apostelgeschichte wieder ganz neu orientiert. Ist man wieder neu über die Bücher gegangen und hat geschaut, was war den ersten Christen eigentlich so wichtig gewesen? Wovon können wir lernen? Woran können wir uns orientieren. Und hier haben wir diese Beschreibung, dieses Vorbild, ein Vorbild, welches Gläubige über die Jahrhunderte oder zwei Jahrtausende, kann man sagen, immer wieder inspirierte. Und da heißt es zunächst im Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Lehre. Lehre war ihnen wichtig. Alle, die zum Glauben kamen an Jesus Christus, war es wichtig, gelehrt zu werden darin. Gelehrt zu werden in dem, was die Apostel gelehrt haben. Die Apostel haben das gelehrt, was sie von Jesus gelehrt bekommen haben. Und Jesus als das Wort Gottes, also wir können ausgehen davon, es war die Lehre im Wort Gottes. Sie haben nicht gedacht, jetzt haben wir alles, wir brauchen nichts mehr, wir wissen alles, wir sind jetzt die Schlauen, meine Meinung, mein Empfinden. Nein, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und Gottes Wort zu lehren hatte darin in dieser neu entstehenden Gemeinschaft eine hohe Priorität, weil es die Grundlage für all das ist, für all das, was wir glauben und für all das, was wir umsetzen davon. Gottes Wort ist die Grundlage für all das, was wir als Christen machen. Und durch Lehre bekommt das, was wir glauben, auch Sinn, auch das, was wir tun, Sinn und Wert. Und auch Zusammenhänge werden deutlich, werden verständlich, Hintergründe werden klar. Ganz wichtig, in der Lehre der Apostel wird Jesus Christus groß gemacht. Das steht immer über allem. Über allem, was du wissen kannst, was du gelehrt werden kannst, Jesus Christus wird groß gemacht in der Verkündigung der Apostel. Das, was er am Kreuz für uns getan hat, davon, wo, von dem alles abhängt, alles andere abhängt. Aber leider ist diese Lehre oder sich lehren zu lassen nicht für jeden Christen von Interesse interessant. Ja, statt sich lehren zu lassen, will man lieber eigene Meinung oder die, die man im Internet gehört hat, mitteilen, mein Empfinden, meine Ansicht. Und das darf ja auch alles sein, dafür darf es auch Raum geben gerne. Aber versteht mich da nicht falsch. Was das Wichtigste ist, ist die Unterweisung im Wort Gottes, Lehre im Wort Gottes. Und es muss ja, Lehre muss ja auch nicht immer nur trockene Theorie sein. Es soll ja Lehre zum Leben sein. Zum Gewinn. Zum Leben mit Gott, zu unserem Dienst. Ja. Es ist etwas, die Lehre im Wort Gottes, etwas, was uns hilft, als Nachfolger Jesu unseren Alltag zu gestalten, so wie es Gott gefällt, nach dem Vorbild Jesu zu leben. Und Jesus sagte ja selbst, meine Worte sind Geist und Leben. Meine Worte sind Geist und Leben. Wir brauchen Gottes Wort, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen. Das gelehrt werden im Worte Gottes, Lehre der Apostel. Also wir können sagen, so wie Jesus das sagt, meine Worte sind Geist und Leben, es ist eigentlich lebensnotwendig für unser neues Leben, das Wort Jesu, das Wort Gottes. Darin liegt eine Kraft, eine Wirkung, unser Leben gut zu gestalten, was einfach unser ganzen Leben gut tut. Ja. Und deshalb lohnt es sich immer wieder, die Bibel zu lesen. Es lohnt sich immer wieder, Predigten zu hören, sich auch darüber auszutauschen, über Gottes Wort. Und das war in der ersten Gemeinde etwas Kontinuierliches, etwas, wo sie beständig festgehalten haben. Hier steht es ja, sie verharrten in der Lehre. Verharren, ja? Ein altmodiges Wort, aber ein ganz starkes Wort ist es eigentlich. Verharren musst du nicht, wenn es dir leicht fällt. Wenn es fast von alleine geht, da musst du nicht verharren. Sondern verharren ist dann dran, wenn es schwer wird, wenn es nicht so leicht ist, da dran zu bleiben. Aber verharren bedeutet, ich rücke hiervon keinen Millimeter weg. Komme, was wolle. Verharren. Ja. In der Lehre der Apostel. Davon wollen wir nicht weg. Komme, was wolle. Nicht nur Lehrer der Apostel nochmal, nicht nur hier und da aus der Bibel mir die Rosinen rauspicken, ja, gibt's ja auch. Gut, wer jetzt von euch keine Rosinen mag, für den ist das Sprichwort eigentlich wertlos. Aber ihr wisst, nicht nur hier und da ein paar gute Verheißungen für mich und mein Leben herausziehen und manche andere Dinge einfach weglassen, sondern das ganze Wort Gottes, ja, das ganze Wort Gottes, wollten diese frischen Gläubigen, dass es ihnen gelehrt wird. Eifrig waren sie dabei, regelmäßig Gottes Wort zu hören und sich selbst damit auch zu beschäftigen. Auch zu sehen, was bedeutet heute ganz auch damals in der Gemeinde Jerusalem, dass wir beständig dranbleiben. Gottes Wort achten. Und gerade in einer Zeit, Gottes Wort hochzuhalten in unserer Gesellschaft, Gottes Werte und Normen. Ich wünsche mir, dass wir durch die Lehre des Wortes Gottes ein gutes Fundament haben, um dran zu bleiben. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Und so geht's weiter. In der Gemeinschaft.
Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft.
Gemeinschaft, sie verharrten in der Gemeinschaft. Auch darin wurden diese ersten Gläubigen nicht nachlässig. Sie lebten in engen Beziehungen. Wir können uns das wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, engen Beziehungen, sie waren vernetzt, würde man heute sagen. Gut, heute ist man auf andere Art und Weise vernetzt, mag sein. Die Kultur und die Gesellschaft haben sich verändert, kann man nicht mehr vergleichen. Aber dennoch sollte uns das wichtig sein, diese enge Gemeinschaft zu unserem Glaubensgeschwistern. Du kannst Christ sein, nicht als Einzelgänger leben. Ja, das funktioniert nicht. Das ist wichtig. Diese neuen Kontaktmöglichkeiten, WhatsApp, Instagram, Facebook, was es auch alles gibt. Sie haben sicher ihre Vorteile, aber sie können keinenfalls das ersetzen, was Jesus hier mit Gemeinschaft meint. Dieses Beisammensein. In Vers 46 lesen wir dann noch konkreter, was sie gemeinsam gemacht haben. Täglich, überlegt euch das mal, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott. Also einerseits hatte die Gemeinde damals das große Gebäude des Tempels zur Verfügung, um sich in großer Runde zu versammeln. Und sie hatten ihre Häuser, wo sie sich dann in kleineren Gruppen, natürlich nicht 3000 Leute, ne, wer kann das schon fassen, welches Haus, in kleinerer Runde trafen. Und ich glaube, beides ist wichtig. Beides ist wichtig. Es gibt die Dinge im Gemeindeleben, wo es gut und wertvoll ist, dass man sich im großen Raum versammeln kann. Gottesdienst, ja, zum Beispiel. Aber es gibt auch die Dinge, die sind in einem kleinen Rahmen besser aufgehoben. Hauskreis. Und das war nicht nur ein Wunsch, sondern das prägte das Gemeindeleben. Das prägte das Gemeindeleben, welches ja nicht vom privaten Leben zu trennen war. Zuvor heißt es noch im Vers 44 und 45. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Wollen wir das umsetzen? Es war eine besondere Situation auch damals und eine besondere Herausforderung, aber da fand der Sozialausgleich, da fand innerhalb der Gemeinde statt. Ja. Hier hatte das Auswirkungen auf den Umgang auch mit unserem Geld, mit unserem Besitz. Nicht nur Zeit miteinander verbringen, sie teilten ihr Leben. Sie teilten ihr Leben, sie nahmen Anteil aneinander, hatten auch einen Blick für die Not des Nächsten, für die Not der Geschwister in der Gemeinde. Und das klingt für mich gar nicht als Zwang oder als Pflichterfüllung irgendwie, wenn ich das hier so lese, sondern sie taten das von Herzen. Warum? Weil der Heilige Geist es in ihnen bewirkt hat. Ja. Da hat kein Pastor gesagt, jetzt verkauft mal alles, bringt die Kohle, ja, und dann schauen wir mal, wer was braucht. Nein, das Herz war offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann kann man sich viele Ansagen sparen, ja. Halleluja. Wenn unsere Herzen verändern, wenn Gott unsere Herzen verändern kann, dann wird Geben zur Freude. Dann wird Geben zur Freude. Und das Nehmen, das endet im Lobpreis, mündet im Lobpreis. Ja. Und das gefällt Gott. Manchmal taucht ja die Frage auf, und ich habe sie ja schon mal gestellt, können wir eigentlich heute noch so leben wie die Christen damals? Ist das überhaupt noch möglich? So manche Gruppierung hat es ja auch mal versucht, aber irgendwo stößt man dann doch an Grenzen und es funktioniert nicht lange oder bloß bis zu einem gewissen Teil. Und ich glaube auch gar nicht, dass so sehr auf die Form ankommt, sondern vielmehr auf die innere Haltung. Auf die innere Haltung und auf unsere Gesinnung. Da, wo Christen von der Liebe Gottes ergriffen sind, da findet auch praktische Hilfe statt. Praktische Hilfe, eine vom Geist geleitete Gemeinde, liebt einander und teilt ihr Leben. Teilt ihr Leben und das bereichert eine Gemeinde, das schweißt zusammen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir nehmen Anteil aneinander. Ein weiterer Aspekt, der hier angesprochen wird, wieder Vers 42 zurück. Sie verharrten aber auch im Brechen des Brotes. Hier geht es um das Abendmahl. Eine vom Geist geleitete Gemeinde behält Jesus Christus im Mittelpunkt. Und dazu dient auch immer wieder das gemeinsame Abendmahl, was wir feiern. Jesus Christus im Mittelpunkt. Heute ist es ja mehr so eine symbolische Handlung mit geringem Nährwert. Ja? Aber damals war das eine richtige Mahlzeit gewesen. Eine richtige Mahlzeit, die auch satt machte, ja, die sie zusammen nahmen. Dieses Mahl führte auch die Gläubigen wieder zusammen, diente auch der Gemeinschaft Erinnerung an das, was Jesus Christus für alle getan hatte, der Sohn Gottes. Ein Mahl des Gedenkens und auch wieder dieser Ausdruck einer herzlichen Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam vereint durch Jesus Christus auf dem Weg. Nicht jeder erkennt das Abendmahl als etwas Bedeutsames für das Leben als Christ. Aber auch dieses Abendmahl bringt die Gläubigen zusammen. Keiner kann das Mahl sich selber geben. Es wird dir gegeben und somit drückt es aus, wir sind alle durch Christus erlöst und sind gemeinsam auf dem Weg. Wir gehören zusammen und wir halten auch zusammen. Also eine vom Geist geleitete Gemeinde behält Jesus Christus im Zentrum und das auch durch das beständig gefeierte Abendmahl. Und ein viertes, was hier noch genannt wird, sie verharrten auch in den Gebeten. Gebet. Diese erste Gemeinde, sie pflegte diese Beziehung zu Gott. Darum geht es ja im Gebet, im Gespräch mit Gott zu bleiben. Ja, auf ganz verschiedene Art und Weise. Gebeten, das heißt ja hier in den Gebeten, also Mehrzahl. Anbetung, Danksagung, Lobpreis, aber auch Fürbitte, Flehen vielleicht auch. Ja, darin blieben sie beständig, darin hielten sie fest. Und dies ist mir auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir am Gebet festhalten. Ja, unabhängig wie viel zusammenkommen, dass wir dranbleiben am Gebet. Jesus freut sich, wenn Geschwister sich zum Gebet treffen. Und ich wünsche mir, dass wir darin nicht nachlassen. Und ich lade auch immer wieder ein zu unserem internen Gebetstreffen, aber auch zu den Gebetstreffen, die wir hier in der Region haben, wo sich Christen aus den verschiedenen Kirchen versammeln, um zu Gott zu beten. Gebet ist wichtig, ob es dir gut geht, vielleicht noch mehr, wenn es dir schlecht geht. Komme zu den Gebetstreffen. Hier ist der Raum, wo wir gemeinsam für dein Anliegen auch eintreten können. Eine geistbewegte Gemeinde pflegt die Beziehung zu Gott. Und bei diesen vier wichtigen Bereichen, Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebete, die das Gemeindeleben in Jerusalem ausgemacht haben, fällt hier dieses Wort, ich nenne es nochmal, verharren auf. Und ich habe es schon deutlich gemacht. Verharren musst du nicht, wenn du irgendwo am Strand liegst. Da muss man nicht verharren. Das gefällt einem, das fällt einem leicht. Verharren musst du da, wenn es nicht leicht fällt. wenn schwere Zeiten kommen, wenn viel Ablenkung in deinem Leben ist. Da heißt es zu verharren, dranbleiben an diesen Dingen, die auch Gott wichtig sind. Wo die Anfeindung vielleicht größer wird, wo dich irgendetwas Wichtiges abbringen will. Da dran zu bleiben, da zu verharren. Ich weiß nicht, wer von euch schon länger dabei ist, der weiß, dem Teufel fallen immer wieder gute Ideen ein, um dich von den wichtigen Dingen abzulenken. Stimmt das oder bin ich der Einzige, der das erlebt? Der Teufel hat 1000 Ideen, wie er dich abbringen kann von dem, was Gott wichtig ist für dein Leben. Ausharren, dranbleiben, koste es, was es wille. Ich halte hier dran fest, um jeden Preis. Komm, was wohl. Ich habe da immer so diese Greenpeace, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, gibt es die heute noch, Greenpeace-Aktivisten, ich weiß nicht, Jugend, die sich so an irgendwas anketten, ja. Ich rück hier keinen Millimeter weg. Ihr kriegt mich hiervon nicht los. Ach, heute gibt's Klimakleber, genau. Ja, also das habe ich immer so vor Augen, wenn ich an dieses Verharren denke, ja. Hier verharre ich, gerade dann, wenn schwere Zeiten kommen. Und deshalb, für diese schweren Zeiten, haben die ersten Jünger Jesu, die erste Gemeinde, sie haben Gewohnheiten eingeübt. Weil Gewohnheiten helfen uns. Gewohnheiten heißt nicht Pflicht oder langweilig, sondern Gewohnheiten wollen uns helfen, dran zu bleiben, wollen uns helfen, zu verharren. Gewohnheiten können uns helfen, geistlich zu wachsen, helfen uns, Schwierigkeiten zu überwinden, die auch später dann auf die Gemeinde noch zukommen. Wir werden das dann im Lauf dieser Predigtreihe noch sehen. Es war ja nicht immer so wie die ersten Tage in Jerusalem. Ja, es kommen schwere Zeiten. Aber diese Gewohnheiten, die helfen uns dennoch, an den wichtigen Dingen festzuhalten. Und all das, was hier angesprochen ist, die Liebe zu Gottes Wort, die Gemeinschaft, das gemeinsame Abendmahl und ihre Gebete, war ein Ausdruck dafür, wir sind von Jesus Christus gerettet. Und wir lieben ihn von ganzem Herzen und wir wollen gemeinsam als Gemeinschaft ihm folgen und seinen Auftrag umsetzen in dieser Welt. Und jetzt schauen wir uns mal die Auswirkungen an, die ersten Auswirkungen eines solchen Lebensstils. Vers 43 und Vers 47. Wie die ersten Christen, hier lesen wir, wie die ersten Christen von ihrer Umgebung wahrgenommen wurden, wie sie gewirkt haben. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und dann noch Vers 47. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Was für wunderbare Auswirkung. Was für Außenwirkung. Ja? Wir machen uns ja manchmal Gedanken, was wir haben hier als Gemeinde für Außenwirkung. Ja? Das ist ganz hoch angesiedelt, wenn wir uns so Gedanken über Gemeinde machen. Was haben wir für... Schaut euch mal diese Außenwirkung an. Ja? Was für ein Einfluss. Es kam über jede Seele Furcht, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie. Sie sahen, was Gott möglich war, was Gott getan hatte, wie sie ihr Leben verändert haben, wie Gott Menschen verändert. Und das alles mündete in Gottes Furcht. Ein Verhalten, das veränderte Verhalten brachte einen Respekt, einen tiefen Respekt vor Gott hervor. Weißt du, Gottes Furcht weiß um die Liebe Gottes, ja, aber sie weiß auch um den Preis, der bezahlt wurde für uns, aus Liebe. Gottes Furcht hat Vergebung erlebt, aber sie spielt nicht mit der Sünde. Die ersten Christen wussten das. Die erlebte Gnade ohne Gottes Furcht würde in eine Gleichgültigkeit hineinführen. Und die ersten Christen, sie waren von Gott begeistert, ergriffen und ihr Leben war tief geprägt von Ehrfurcht vor Gott. Sie wussten, Jesus Christus hat sein Leben gegeben für uns. Es war kein Spiel. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und sie wussten auch von der Präsenz Gottes in der Gemeinschaft. Gott ist hier, mitten unter uns. Ehrfurcht. Seinen Willen wollten sie tun, ihm wollten sie gehorsam sein. Und das spürten die Menschen um sie herum, das spürten die Menschen, die sie gesehen oder vielleicht beobachtet haben sogar. Was passiert hier eigentlich mit denen? Das fiel auf. Fällst du auf in deiner Nachbarschaft? Nicht in komischer Art und Weise, ja, das meine ich nicht. Es gibt ja auch, ja, man kann ja auch in eigenartiger Weise auffallen. Nein, nein. Ehrfurcht vor Gott war die Auslösung hier. Und man merkt, diese Menschen haben eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Nicht mit irgendeiner Religion, sondern mit dem lebendigen Gott. Das war anders als das, was sie bisher von Religion kannten. Verzeihung. Eine vom Geist geleitete Gemeinde fällt auf durch Gottesfurcht. Verzeihung, ich habe mich auf der Pfingsttagung etwas verkühlt. Trotz des schönen Wetters eigentlich, aber abends wurde es dann doch frisch und ich nicht ausreichend angezogen. Naja. Weiter heißt es im Vers 47, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Diese Veränderung des Heiligen Geistes bei den Menschen blieb der Umgebung nicht verborgen. Ihr Reden, ihr Handeln, das, was sie von nun an gelebt haben, das war anders. Nicht abstoßend, wie gesagt, nicht abstoßend anders, sondern sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und Gott stellt sich zu ihnen. Gott stellt sich zu ihnen, bestätigt durch Zeichen und Wunder, wie Jesus das ja im Markus-Evangelium, lesen wir es, schon seinen Jüngern vorausgesagt hat. Jesus stellt sich zu ihnen durch Zeichen und Wunder. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. In einer geistgeleiteten Gemeinde wird die Kraft Gottes erlebbar. In einer vom Geist Gottes geleiteten Gemeinde wird die Kraft Gottes erlebbar. Ich denke, jeder von uns hat das schon erlebt, wie Gott eingreift, wie Gott verändert, dich verändert, wie Gott Gebet erhört, wie wir einfach das Wirken in Wirken Gottes spüren können. Irgendeine Not gelindert. Es fällt auf, in der Bibel werden Wunder und Zeichen oft im Zusammenhang genannt. Das wunderbare Eingreifen unseres Gottes sollte auch immer ein Zeichen sein. Ein Zeichen für die Menschen, ein Zeichen für die Liebe Gottes, ein Zeichen für die Macht Gottes, für Gottes Interesse an den Menschen. Da ist einer, der dich sieht. Da ist einer, der sich um dich kümmert. Wir werden dann noch ein entsprechendes Lied dazu singen. Ja. Da ist einer da, er sieht dich genau in dieser Situation, wo du jetzt bist. Ja. Da geschahen Dinge, die kein Mensch aus sich heraus tun kann. Sie müssen mit Gott im Bunde stehen, diese Menschen. Sie müssen einfach, es geht nicht anders. Diese, die ich da vor mir sehe, sie müssen mit Gott im Bunde stehen. Die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserem Dienst. Das wünsche ich mir auch immer mehr. Und danach wollen wir uns ausstrecken als ganze Gemeinde. Und unser Textabschnitt endet mit dieser wunderbaren Aussage. Auch das wünschen wir uns alle. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wow. Der Herr da täglich, überlegt euch, lass uns mal auf der Zunge zergehen, täglich hinzu, die gerettet werden. Jeden Tag Zuwachs zur Gemeinde. Jetzt hör aber auf. Es ging nicht so weiter, das möchte ich auch festhalten. Wir müssen auch immer die Realität sehen. Ja, es ging auch in der Apostelgeschichte nicht so weiter, aber das ist trotzdem ein triumphaler Anfang gewesen, weil Gott viele Menschen retten möchte. Viele Menschen retten möchte und in seine neue Bewegung erstmal so eine Dynamik hineingeben wollte. 3000 Menschen an einem Tag. Hier lesen wir, was geschehen kann, wenn der Heilige Geist wirkt. Durch eine vom Heiligen Geist geleitete Gemeinde. Ja. Bisher wurde ja in unserem Text das Leben der Gemeinde so beschrieben, was sie getan haben. Ich wiederhole es nochmal, Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Und sie teilten untereinander. Doch jetzt wird gezeigt, was kein Mensch tun kann. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Gott will Menschen retten. Gott rettet. Er allein. Und er will diese Menschen in seine Gemeinde integrieren. Menschen herausretten aus der Macht des Bösen, aus der Macht des Finsternis und hineinbringen in sein Licht, in seine neue Familie, in diese Gemeinschaft, die er zusammenruft, zusammenstellt. Wir sehen, das ist eine wichtige Verbindung. Sie wurden gerettet und hinzugetan. Du kannst einerseits nicht zur Gemeinde hinzugetan werden, ohne gerettet zu sein. Aber, und das glaube ich von ganzem Herzen, du kannst auch nicht gerettet einen guten Weg des Glaubens gehen, ohne zu einer Ortsgemeinde dazu zu gehören. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und nicht nur diese Gemeinschaft weltweit, die irgendwo anonym ist, denn Lukas, er spricht hier von Ortsgemeinde. Ja. Immer wieder sehen wir, es gibt eigentlich in der Bibel, in der Apostelgeschichte, auch in den Briefen, kein Christsein außerhalb einer Ortsgemeinde. Egal, was du dir für Begründungen ausdenkst. Rettung bedeutet, du hast neues Leben durch Jesus Christus bekommen, du hast die Vergebung deiner Sünden erfahren, hast jetzt den Geist Gottes, durch den Geist Gottes die Wiedergeburt erlebt und weißt, jetzt lebt Jesus in mir. Rettung heißt, ich bin Kind Gottes und somit gehöre ich auch zur Familie Gottes. Und Menschen, die das erlebt haben, sie werden hinzugetan zur Gemeinde. Und viele denken heutzutage, ich bin doch gerettet, wozu brauche ich Gemeinde? Lehre bekomme ich aus dem Internet, Lobpreis höre ich bei Spotify, Gemeinschaft pflege ich über Facebook und das Abendmahl, das feiere ich allein. Nein, Gott ist diese Anbindung an eine Gemeinde wichtig. Er rettete, er der Gott, der rettet, er ist auch der, der hinzutut. Ja, das möchte ich betonen. Gott hat es ihnen nicht freigestellt, ob oder ob nicht oder in welche. Gut, damals gab es nicht viel Auswahl an Gemeinden. Ja. Entweder die Gemeinde in Jerusalem oder keine. Heute ist es anders. Heute geht man hier gucken und da schauen, wägt ab, wo es mir am besten geht. Es gibt heute andere Dinge, wonach man sich die Gemeinde auswählt. Für mich ist es etwas anderes, als hinzugetan zu werden. Es ist gut zu wissen, Gott hat dich dieser Gemeinde hinzugetan. Weißt du das? Gerade dann, wenn es schwer wird. Wenn es mal nicht so läuft, wie du dir alles vorstellst. Wenn mal Schwierigkeiten kommen, Konflikte vielleicht sogar auftreten. Dann weißt du, du bist hier von Gott hineingestellt. Bekommst nicht gleich beim ersten Gegenwind Zweifel. Ja, bei der ersten Schwierigkeit, bei der ersten Herausforderung. Auch wenn du dir vielleicht alle, die hier sitzen, nicht als Freunde ausgewählt hättest. Ja. Gott hat uns zusammengestellt. Du bist hineingestellt in eine Familie, hineingeboren. In eine Familie, genau, das ist ein gutes Beispiel. In eine Familie wird man ja normalerweise auch hineingeboren. Ja. Oder? Sehe ich das falsch? Du wirst hineingeboren in eine Familie. Man kann sie sich nicht aussuchen. Stell dir das mal vor, das würde jetzt gehen. Ich könnte mir eine Familie aussuchen. Bei dem ersten Essen, was mir nicht schmeckt, würde ich denken, oh, habe ich mich getäuscht. Ja? Kann ich hier wechseln? Ja, also, das ist ja verrückt. Ja? Du wirst normal hineingeboren und das ist gut so. Ja? Und so ist es Gott, der zu seiner Gemeinde hinzufügt. Gott hat uns zusammengestellt und wie gesagt, die Bibel kennt kein Christsein ohne Einbindung in eine Gemeinde. Jedenfalls zu einer vom Geist geleiteten Gemeinde kann Gott hinzutun. Und diese Gemeinschaft in Jerusalem, sie war evangelistisch, missionarisch unterwegs gewesen, eine missionarische Gemeinde, ohne jetzt spezielles Evangelisationsprogramm, ja, ohne Einsätze, die sie gemacht haben, einfach lediglich nur durch ihr Leben. Ihr Leben, was sie gemeinsam, wie sie miteinander umgegangen sind und wie sie sich nach außen dargestellt haben. Das hatte Auswirkungen. Das zog Menschen an, das wies auf die Rettung Gottes hin. Diese Gemeinde hat ihre Umgebung geprägt, ohne große Werbekampagne, ohne Hochglanzflyer, ohne spektakuläre Events, ohne attraktives Kinderprogramm oder dass man sich immer mehr den Trend dieser Welt anpasst, wie auch immer. Ja, einfach nur durch ihren Lebensstil, nur durch ihren Lebensstil, ihren Umgang miteinander und mit den Menschen außerhalb der Gemeinde. Dadurch wurde das wunderbare Wirken sichtbar und Menschen wurden gerettet. Könnte das ein gutes Modell auch für uns sein? Ein Vorbild, wo wir immer wieder mal schauen, was können wir davon lernen? Ja. Bei aller Freiheit, wie gesagt, in Form und Ausprägung, das ist gar nicht so von Entscheidung. Das Wichtigste sind die Inhalte, die Gemeinde Jesu prägt. Die Form von Gemeinde, die können sich in der Kultur oder in der Zeit oder situationsbedingt anpassen, müssen sich vielleicht auch oftmals ändern, ja. Aber es geht nicht so sehr um die Form, sondern es geht um die Inhalte. Diese vier Säulen der Gemeinde, die wir bei den ersten Gläubigen, diese Prioritäten, die wir bei den ersten Gläubigen hier sehen, sie stehen im Zentrum der Gemeinde. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, Brotbrechen und die Gebete. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, unter uns und an uns zu wirken und diese Dinge wieder ernst nehmen, uns auf die Fahne schreiben, dann wird auch Gott uns zum Segen setzen für die Menschen in unserer Umgebung, wie damals in Jerusalem. Und darüber hinaus, im Frankenwald, wo auch immer Menschen zu erreichen sind, wo wir Kontakte haben. Und ich wünsche uns, dass der Heilige Geist uns da immer mehr hineinführt, zum Segen zu sein, als Gemeinde, als Gemeinschaft, zusammengestellt, für sein Reich unterwegs, aber auch für die Menschen in unserer Umgebung, damit noch viele gerettet werden und zum lebendigen Glauben an unseren Gott kommen. Amen. Amen. Lasst uns noch in dem Sinne beten.